Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen in diesem Fall zu einer neuen Folge Velocom, dem Podcast rund ums Fahrrad. Zu einer Zeit, ich weiß gar nicht, ob wir jemals, ich glaube einmal haben wir vormittags aufgenommen, aber so früh wie heute kann ich mich zumindest nicht erinnern. Thomas, du?
Ja, schönen guten Morgen. Ungewohnte Zeit für eine Aufnahme.
Ja, also wenn ich ein bisschen gehibbelig bin, das ist einfach an dem Kaffee, den ich mir seit 5:30 Uhr reingepfiffen habe, damit ich hier auch morgens um die Zeit schon und voll unter Adrenalin stehe, so wie gestern bei der Etappenankunft. Ja, Girozeit, und da unsere Zeitpläne im Moment, unsere Kalender relativ voll sind, haben wir gesagt, dann machen wir es mal morgens. An den Tagen, an denen wir beide spät arbeiten müssen oder lang arbeiten müssen oder spät anfangen oder das ist eine. Wie bist du reingekommen in Giro?
Ja, von Anfang an sehr gut. Ich fand das Rennen bislang von der ersten Etappe an vom Einzelzeitfahren her sehr spannend.
Okay. Ich denke, damit hast du schon den Grundstein für meine erste Kapitelmarke wunderbar gesetzt, nämlich das Einzelzeitfahren. Damit startete der Giro am vergangenen Samstag. Ich hätte jetzt noch gerne das Datum gesagt. Heute ist Dienstag der 12., Mittwoch der 12., 11.,
der 8. Mai.
8. Mai. 8. Mai. Einzelzeitfahren. Du hast ja auch immer die Wettquote im Kopf. Wie viel hätte man oder hat man für einen Sieg von Ganna bekommen? Ich denke mal nicht allzu viel.
Nee. Also das war wirklich, ich glaube, die Quote war bei 1,7, 1,8 irgendwie in dem Bereich bei den meisten Buchmacher.
Also damit haben wir den Programmpunkt 1, Einzelzeitfahren, schon erledigt, oder? Nein, da gibt es noch ein paar Sachen, die man trotzdem erwähnen muss. Also war ein kurzes Zeitfahren, ich habe auch Teile davon sehen können. Eigentlich schon fast kein Zeitfahren, ne? Mit diesen, was waren es, 8 Kilometer, glaube ich, habe ich irgendwie im Kopf. Irgendwie sowas, genau, 8,6. Was war deine Erkenntnis danach? Also meine Erkenntnisse, die wahrscheinlich weniger umfangreich sind als deine. Ich war freudig erregt von Evenepoel, der ja so ein ganz großes, da über diesem Trikot waren ja mehrere Fragezeichen irgendwie so, wie kommt er ohne jegliche Vorbereitung oder ohne, naja, vorbereitet ist er schon, aber ne, man hat nichts mitbekommen. Wie kommt er da rein? Und sein Platz 7 mit nur in Anführungszeichen 20 Sekunden hinter Ganna, fand ich schon mal erfreulich.
Ja, du sprichst es an, ohne Vorbereitung, und er ist ja seit seinem Sturz bei der Lombardei-Rundfahrt im letzten Jahr gar kein Rennen mehr gefahren, und so eine Zeitfahren über 9 Kilometer, das ist ja ein Riesen-Effort, also da musst du alles rauspressen können, und wenn du da dementsprechend ohne Rennpraxis reingehst und dann am Ende Siebter wirst, und man darf auch nicht vergessen, er hat jetzt nochmal ein paar Kilo abgenommen, wiegt, glaube ich, so um die 60 Kilo jetzt nur noch. Und dann mit diesen Brechern, die da vorne, sage ich mal in Anführungsschlusszeichen, wie Ganna, Eduardo Affini oder auch Tobias Voss rumgefahren sind, dass der mit seinem Leichtgewicht dann da vorne reinfährt. Klar, ist ein guter Zeitfahrer, weil er auch sehr aerodynamisch ist. Das ist schon ein erstes Indiz dafür gewesen, dass der sehr gut in Form ist.
Wobei ich auch denke, dass bei einem Zeitfahren ihm die mangelnde, anders, zwei Aspekte. Beim Zeitfahren mangelnde Rennpraxis, glaube ich, ist weniger schlimm als bei, in Anführungszeichen, normalen Rennen. Weil, ne, also du musst dich nicht zurechtfinden, du musst dich nicht besonders bewegen im Peloton. Sondern einfach nur stumpf geradeaus, mehr oder minder geradeaus, und Vollgas drauf treten. Ne, da dachte ich mir, okay, da kann man vielleicht auch noch eher so den Kopf ausschalten und sagen, alles klar, das kann man vielleicht eher simulieren als eine Rennsituation und so weiter und so fort. Der andere Aspekt ist natürlich, dass so ein Evenepoel, der einfach ein unfassbares Talent ist und mit seinen 21 Jahren vielleicht auch noch ein bisschen, ja, ich will mal sagen, naiv ist das komplett falsche Wort, aber so unbefreiter reingehen kann, als jetzt ein, keine Ahnung, wer fällt mir jetzt ein, als ein Fahrer, der mit 39 jetzt 2-3 Mal schlimm stürzt und sich danach erst wieder im Feld bewegen muss. Ja, also so eine Unbekümmertheit, unbekümmert ist das richtige Wort.
Ja, aber man sieht ja schon, also hat sich da ja ein Hüftbruch zugezogen, und Zeitfahren ist natürlich eine besondere Position, dass da musst du halt in einer unbequemen Position, sage ich mal, viel Druck auf die Hüfte ausüben und das scheint wieder gut zu funktionieren.
Ja, okay. Ja, das stimmt auch. Das ist auch ein Aspekt des Ganzen. Aber erfreulich, ne? Also, dass man jetzt nicht da schon, dass man ihn da nicht mit einer Minute reinkommen sieht und sich denkt, so, na, vielleicht ist das doch zu früh, vielleicht wird das doch nichts.
Ja, und weitere Erkenntnis vielleicht, also wenn man mal so das Rennen um den Tagessieg anguckt, Filippo Ganna natürlich wieder in der eigenen Liga, laut Pro Cycling Stats hier, ein Schnitt von über 58 km/h, das ist ja Wahnsinn, also waren ja jetzt auch zwei, drei Kurven drin in dem Zeitfahren, aber man hat einfach gesehen, dass der, ja, also was das für ein Athlet ist, das war Wahnsinn, wie der da auch durch die Kurven gefahren ist, und er hatte zuvor ja bei der Tour de Romandie nicht so super gut ausgesehen im Zeitfahren, aber jetzt scheint es dann auf den Punkt wieder zu passen. Und dahinter, ja, traditionell Team Jumbo-Visma, die sind im Zeitfahren immer sehr stark mit Affini und Tobias Voss, zwei Fahrer gleich auf Platz 2 und 3. Und ich kann mir vorstellen oder ja denke vielleicht, dass diese, wie soll ich sagen, die Cervelo-Räder, die die in diesem Jahr haben, vielleicht aerodynamisch auch noch ein bisschen besser sind als die Bianchi-Räder.
Mhm. Ja, habe ich so noch keine Meinung zu. Ne? Ich glaube, das ist eh schwierig so zu messen und das sind so Nuancen, aber andererseits, da machen natürlich die Nuancen das aus. Joey Almeida fand ich jetzt auch, Platz 4 ist ja einer, den man durchaus, wie ich finde, auch beachten sollte beim Giro, ne? Letztjähriger Vierter, also wenn du letztes Jahr Vierter wirst, dann wird ja schon Top 5, Top 10, vielleicht auch Top 3 Erwartungen mit dir verbunden. Fand ich jetzt mit dem vierten Platz, hat diese Erwartung erfüllt. Also da dachte ich mir, okay, ja, nicht schlecht.
Ja, ist ja ein sehr guter Zeitfahrer. Und wenn man dann mal guckt, das war der erste so der Favoriten, der reingekommen ist. Und von ihm ab können wir ja mal ein bisschen durchgehen, so dieses Favoritenklassement. Mhm. Dann sein Teamkollege Remco Evenepoel, 2 Sekunden dahinter. Dann nur 7 Sekunden dahinter, Alexander Vlasov vom Team Astana, hat mich sehr positiv überrascht. Ja. Und dann 14 Sekunden nur verloren, Domenico Pozzovivo, der eigentlich so, wo man denkt, im Zeitfahren wird der gar nichts reißen, weil der ja auch vielleicht etwas unkonventionell auf dem Rad sitzt, sehr klein und leicht ist. Ja, und dann kommt der Rest, 17 Sekunden Pavel Sivakov, 19 Sekunden Martinez Formolo, dann 21 Yates, 22 Sekunden Bernal, 24 Sekunden Nibali Bennett, ja, bis runter dann Mikel Landa, 32 Sekunden, Romain Bardet, 35, Emmanuel Buchmann, 38 und Dan Martin, 40 Sekunden. Wobei letztere beiden, ja, die haben da schon mehr verloren, also vielleicht nicht ganz so nach deren Vorstellung gelaufen.
Ja, insbesondere bei Dan Martin habe ich das auch gedacht, dass das nicht so gut ist. Ja, aber damit Ineos mal wieder sozusagen ein rosa Trikot geholt, beziehungsweise die erste Etappe abgeschossen mit Ganna. Und ja, ich fand das mit Decoin Quickstep nochmal, um da nochmal den Bogen, Evenepoel und Almeida, beide wirklich in guter Form, beide ja auch so ein bisschen Co-Kapitänrolle zu dem Zeitpunkt, wirklich eine, ich will nicht sagen unerwartete positive Situation für die, aber ich sag mal, Lefebvre war an dem Tag wahrscheinlich nicht der unglücklichste Teambesitzer da in dem ganzen Zirkus, den es gab.
Nee, ja, also hat seine zwei Leute für die Gesamtwertung da gut platziert.
Ja, also von Glück zu reden ist da, finde ich, immer ein bisschen schwierig, falsch, obwohl so ein Zeitfahren, gerade so ein kurzes, auch ein bisschen, naja, Fortune braucht, aber die Koenig Quickstep auf jeden Fall gut dabei. Etappe Nummer 2. Kommen wir dann direkt zu. Das war eine Etappe, wo wir vorher gesagt haben, auch alles andere als ein Sprint würde uns jetzt überraschen. Und so ist es dann auch eigentlich gekommen. Eine Sprintankunft in Novara, wenn ich das richtig ausspreche.
Ja, Stupinji nach Novara, 179 Kilometer.
Und ich weiß, in unserem internen Chat habe ich noch geschrieben, irgendwie so, da weiß gar nicht mehr wie viel, so 4, 5, 6 Kilometer vor Ziel. Oder 10, keine Ahnung, jedenfalls weit genug vom Ziel, habe ich schon geschrieben. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, ich glaube nicht, das geht gut. Ich kann das auch gar nicht, und ich konnte es auch nicht, ich glaube, du hast nachgefragt. Oder ich bereitete mich innerlich schon auf die Nachfrage vor. Ich konnte nicht genau erklären, warum. Also ich glaube, es war irgendwie, ich hatte mir, jemand hat mir das Programmheft erfreulicherweise zukommen lassen, hat mir da nochmal die letzten Kilometer angeguckt. Diese Sprintankunft war ja durchaus keine einfache. Es war jetzt nicht irgendwie so die letzten 2 Kilometer geradeaus auf einer Autobahn.
Nee, war sehr kompliziert. Also die letzten 300 Meter waren wie im Prinzip wie so eine leicht gezogene Rechtskurve. Also wo man schon vorher eine sehr gute Position haben musste. Und ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ungewöhnlich eigentlich für die erste richtige Etappe bei einer Grand Tour, gab eigentlich im Prinzip gar keine Stürze. Und alle sind heile durchgekommen. Aber man muss auch generell sagen, zu der Etappe, die haben es da noch sehr, sehr locker angehen lassen. Also vorne raus war eine Ausreißergruppe mit Wildcard-Teams. Die konnte man gut kontrollieren. Ja, und dahinter hat man sich dann voll auf den Zielsprint beschränkt.
Also auch wenn man das jetzt mal vergleicht, Durchschnittsgeschwindigkeit von 41, da hat man schon schlimmere Etappen gesehen. Also was heißt schlimmere, aber ne, wo es mehr zur Sache ging. Bei dieser 180 Kilometer da. Was ich noch gedacht habe, Hip Hip Hurra, das hatten wir, glaube ich, bei der letzten Etappe auch schon mal oder bei einem der letzten Rennen angesprochen, wie gut diese neuen Absperrungen sind. Weil ich glaube, mit einer anderen Absperrung wüsste ich nicht, ob Gaviria noch so fröhlich durch die Gegend gucken würde. Weil er war jemand, der von diesen Absperrungen profitiert hat, im Sinne von, früher hätte sie ihn wahrscheinlich geschmissen oder hätte sich aufgehangen.
Ja, er wäre fast im Sprint von seinem eigenen Anfahrer Juan Sebastian Molano abgeräumt werden. Ja, kann man schon fast sagen, klingt wie der Anfang eines schlechten Witzes, treffen sich zwei Kolumbianer im Sprint, was also eigentlich auch gar nicht der Naturell ist, aber das sind halt zwei sehr gute Sprinter, beziehungsweise ein guter Anfahrer und ein guter Sprinter. Und Molano, der ist da einfach nach rechts aus der Reihe rausgegangen, dachte, sein Sprinter wäre links, der war aber dooferweise rechts und ist ihm dann fast in die Karre gefahren und Gaviria konnte da ja mirakulös, artistisch noch einen Sturz vermeiden und ist dann, ja, wie du schon sagst, dank dieser neuen Absperrung, die halt glatt abschließen, konnte er da so ein bisschen entlang surfen und einen Sturz noch vermeiden.
Also ich dachte noch, da war ja schon fast Körperkontakt, ne? Also ich glaube, er hat ihn an der Schulter erwischt und das sah wirklich so aus, als würde der sich so, ja, ich kann das nicht beschreiben, als würde er sich so anlehnen und weiterrollen. Ne? In dem Moment war für ihn wahrscheinlich auch schon völlig klar, dass das nichts mehr wird, dass der in den Sprint nicht mehr eingreifen kann. Und von Glück nur kann man reden, davon reden, dass er nicht weggerutscht ist, ne? Weil das wäre, dann hätte er nochmal ordentlich hinter ihm fahrende Fahrer, ja, was soll man sonst machen, abgeräumt. Aber so wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man über Absperrungen spricht an dem Zusammenhang, dann muss man, glaube ich, auch den Grönewegen erwähnen, der mitgesprintet ist, auf Platz 4 gekommen ist. Und ja, ich finde das immer noch ein bisschen fantastisch, dass er da wieder reinkommt.
Ja, also ich würde sagen, es ist ein sehr gutes Resultat für sein erstes Rennen jetzt wieder nach der Polen-Rundfahrt. Hätte jetzt gedacht, dass sie ihn bei kleineren Rennen erstmal aufbauen, aber werfen ihn da direkt ins kalte Wasser und die haben ja auch noch eine B-Option sozusagen mit David Decker für den Sprint, also falls er nicht so funktioniert, aber 4. Platz, hervorragend und ja, vorne hat
vielleicht darf das ich da noch, Team. Ich finde, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Aber ich finde das halt, was du gerade gesagt hast, ne, dass sie ihn ins kalte Wasser werfen, finde ich auch so irgendwie psychologisch interessant, ne? Weil wahrscheinlich könnte man entweder sagen, den ersten Weg, so wie du, ne, wir machen jetzt erstmal kleine Rennen, bauen langsam auf, gewöhnen dich wieder dran oder. Oder zu sagen, alles klar, alles oder nichts, top, null, der Schalter wird von 0 auf 1 umgelegt, direkt ins größte Rennen, was es überhaupt gibt. Vermeintlich oder etwa, aber mit rein, sprinte vorne drin, halt, als wenn es keinen Morgen gibt, mach wie früher und dass das funktioniert. Also mir ist es ja einmal passiert, ne, weiß gar nicht, habe ich wahrscheinlich schon 100 Mal erzählt, gestürzt und irgendwie 2 Wochen bei Jedermann-Rennen, nichts Schlimmes, ne, also nicht schön, aber auch nicht irgendwelche dramatischen Verletzungen. Aber ich habe das ja so gemacht, dass ich irgendwie 2 Wochen später dann wieder beim nächsten Rennen gestartet bin und ich habe da schon mehrfach während des Rennens drüber nachgedacht und so den Kopf mir gemacht, was machst du eigentlich für einen Scheiß? Also, ne, das ist so alles hier nichts wert und bei einem Grunde wegen ist es ein Job, aber bei mir ist ja nur Spaß an der Freude gewesen damals. Und ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Und ich wüsste gerne, vielleicht hat da irgendjemand was gelesen, ob das auch so sein Wunsch, also es kann ja sein, dass die Mannschaftsleitung bestimmt hat, ne? Du fährst jetzt zum Giro und er sagt dann, okay, mach ich. Oder ob das auch bewusst sein Wunsch gewesen ist, direkt wieder von 0 auf 1 zu gehen. und loszulegen. Also
ja, viele andere Optionen bleiben ihm ja auch nicht, um eine Grand Tour zu fahren. Bei der Tour werden sie ihn nicht mitnehmen, weil die Mannschaft voll auf Roglic ausgelegt ist. Und die Vuelta ist, glaube ich, eher auch nicht was für Sprinter.
Ja, aber ihr könnt ja trotzdem sagen, also ich glaube, niemand bei Jumbo oder niemand in der ganzen Radsportwelt würde sagen, nach so einer Geschichte, wenn er da jetzt im ersten Jahr nur kleine Rennen fährt und nicht direkt zu einer Grand Tour fährt, würde ja niemand sagen, ja, pff, was für eine Pfeife.
Also kann ich ja, aber er hatte ja jetzt auch genügend Zeit, zum einen, er war ja auch verletzt, das ausheilen zu lassen und auch darüber nachzudenken. Von
ja,
daher.
Ob das gut ist, ist noch die nächste Frage, ne? Aber sowas nachzudenken. Naja, Schleife zurück. Du wolltest gerade eben sagen, wenn man sich vorne anguckt, glaube ich, so im Sinne ungefähr.
Ja, vorne das Finale perfekt angefahren von Alpecin Phoenix für Tim Merlier, der auch einen sehr langen Sprint von vorne gefahren ist, hat ja vielleicht ein bisschen überraschend diesen Sprint am Ende gewonnen. Ja, es ist die erste Grand Tour und erste Grand Tour Etappe für die Mannschaft gewesen und dann gleich einen Sieg. Besser geht's eigentlich gar nicht und man musste ihn ja schon auf der Rechnung haben, nachdem er im Frühjahr dann doch beim ein oder anderen Rennen sehr, sehr gut war.
Mhm. Ja, war aber, muss ich ehrlich gestehen, für mich jetzt kein Name, den ich jetzt auf der Liste groß hatte. Da bin ich dann doch nicht so tief in der Materie drin wie du.
Ja, der große Favorit eigentlich Caleb Ewan. Der hat so ein bisschen, oder die Mannschaft Lotto Soudal hat so ein bisschen diese Zieleinkunft verpasst, die waren zu weit hinten und sind dann gar nicht mehr nach vorne gekommen, deswegen war auch dann am Ende nur Zehnter und ja, hinter Merlier, Giacomo Nizzolo, vielleicht jetzt auch nicht unbedingt überraschend, dass der da auf Platz 2 sprintet, was ich ein bisschen überraschender fand, noch Elia Viviani auf der 3.
Und Sagan dann, um es zu komplettieren, auf der 5 Hintergrunde wegen. Ja, das war, was du gerade eben meintest bei Ewan, ne? Also da hat Lotto Soudal einfach nicht, ich weiß nicht, ob das mangelnde Streckenkenntnis war vorher oder Pech oder eine Kombination aus beidem, die haben einfach nicht gewusst, wie sie Caleb Ewan dann nach vorne richtig bringen und dass es im Finale so sehr, sehr, sehr schwer sein werden würde, da nochmal jemanden ja, abzuliefern vorne.
Ich glaube auch so ein bisschen, die Form ist halt nicht so da bei Caleb Ewan, wie man vielleicht erwartet hätte, man hat es dann gesehen auf der nächsten Etappe ist er dann da gleich am ersten Hügel fliegen gegangen, wo er doch da bei Mailand Sanremo erstaunlicherweise mit den besten Bergfahrern über den Poggio gefahren ist.
Ja, vielleicht, also ne, für Sprinter ist natürlich diese Option, ich bin in der letzten Woche, es wird beim Giro ziemlich für den Eimer, da kommt ja nicht mehr so viel. Ja, vielleicht auch das Frühjahr ein bisschen überzogen, schwierig einzuschätzen, finde ich. Er ist ja, wie du schon sagst, ne, man muss ja auch mal, wenn man die anderen Etappen betrachtet, die noch kommen, jetzt, da war auch nicht so viel, dass man gesagt hat, naja, also das war jetzt einfach mal nur ein Tag Pech. Gesamtklassement nach diesem Tag hat sich dann natürlich nicht viel geändert.
Ja, es gab da noch eine spannende Szene beim Zwischensprint.
Ah ja, stimmt. Spannend, lustig. Ich habe mich köstlich amüsiert.
Da ist dann, wollte der König Quickstep auf die Bonussekunden sprinten, aber Ineos hat dann aufgepasst und Filippo Ganna ist dann da einfach mal vorbeigefahren und hat denen die Sekunden weggeschnappt.
Naja, also das ist ja der eine Teil der Geschichte. Der zweite Teil der Geschichte, den fand ich ja noch viel lustiger. Also Situation war ja zwei Ausreißer weg und hintenrum sind es dann gesprintet, aber die haben ja einfach auch es verpeilt am richtigen zum richtigen Zeitpunkt.
Genau, ja,
zu sprinten.
Das war der andere Zwischensprint.
Okay.
Da war eigentlich, da gab es ein bisschen Konfusion, weil dieser Zwischensprint, die Abnahme, war kurz nach der 40-Kilometer-Marke bis zum Ziel. Aber die Sprinter dachten alle, es wäre dieses 40-Kilometer-Banner und sind dann auf dieses 40-Kilometer-Banner gesprintet. Nur, wer war es? Gaviria und Elia Viviani haben das dann begriffen, dass dann 200 Meter später oder so nochmal ein Banner aufgestellt ist, was dann für den Zwischensprint da war. Ja.
Also ich fand das wirklich köstlich, als in dem Moment, wo sie durch waren, ne, also klassische Sprintsituation, alle vier vorne, ne, vier Sprinten, also nach den Ausreißern vier Sprinten miteinander ab. Und als Gaviria, ich weiß nicht mehr, ich glaube ja, dass du recht hast, dass das erst war, dann gemerkt hat, okay, das war gar nicht der Sprint, guckt er sich erstmal auch so um, ne, wo sind die anderen, was machen die anderen jetzt, ne, wie muss ich jetzt reagieren auf einen, oder presche ich jetzt einfach los, ist dann auch, wie ich völlig überraschend fand, so verhältnismäßig langsam losgefahren, ich dachte, ey, vielleicht ist das einfach so ein ist der so abgezockt, dass ich sage, wenn ich jetzt lossprinte, sprinten die hinterher und merken es vielleicht. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der es merkt und wir rollen jetzt einfach so weiter und dann nehme ich das so im Vorübergehen heimlich mit. Das fand ich sehr mühsam, so sich da reinzuversetzen. Was machen die da gerade? Ne? Naja, und dann dachte ich auch schon, ach komm, ist jetzt auch gut. So wichtig ist es jetzt auch nicht. Ja, gut, dass du es nochmal erwähnst, das hätte ich jetzt einfach glatt übersehen. Aber ich finde auch schön, ich finde, das ist auch etwas, wo man einerseits sich dann sagen kann, okay, was für Dilettanten, weil eigentlich, also das ist ja nicht nötig, das ist ja jetzt, ne, also wahrscheinlich ist das nicht der wichtigste Sprint ihres Lebens, aber nichtsdestotrotz, es ist ja auch nicht so kompliziert, entweder im Roadbook sich das mal anzugucken, bei welchem Kilometer das ist, oder von hinten, dass die Teamleiter das mal durchgeben, nochmal so nach dem Motto, alles klar. 5 Kilometer vor Zwischensprint, Zwischensprint bei Kilometer 56,8 oder keine Ahnung, 133,3. Also sehr menschlich, aber auch wieder Dilettantismus in Reinstorm.
Blöder Zufall, ja, dass das an der 40 Kilometer Marke kurz danach ist, aber da kann ja der Veranstalter nichts dazu.
Ja, die hätten ja vielleicht einfach auch, hätte die bescheißen können. Also die hätten es auf 1 machen können, hätte ja keiner gemerkt. Glaubst du, das hätte irgendeiner gemerkt, wenn die das 40-Kilometer-Schild dahin gehangen hätten?
Ja, wenn das zweite noch da gewesen wäre, schon.
Nee, ich meine, die hätten einfach das 40-Kilometer-Schild bei Kilometer dann 39,8 hinhängen müssen.
Ach so, ja, da gibt es ja sowieso immer, wie soll man sagen, gewisse Angaben, Differenzen, die da schwanken mit dem Fernseh-GPS.
Ja, das sind einfach ein bisschen Toleranzen, das kann man nicht so. Also, Gesamtklassement, Filippo Ganna vor Eduardo Affini, vor Tobias Voss. Evenepoel hat sich um 3 Plätze nach vorne gekämpft an dem Tag. Ich denke, das wird irgendwie eine Zeitgutschrift irgendwo gewesen.
Genau, was wir gesagt haben.
Ja, auch beim Zwischensprint. Ne, und Platz 4, 5, 6, alles die Iconic Quick Step. Also zu dem Zeitpunkt zumindest war es so, dass man sagen konnte, boah, läuft gut für Lefebvre und seine Mannen. Etappe Nummer 3 war die Etappe vom vorgestrigen Montag, um das auch immer wieder mal so zwischendurch einzuordnen. Und das war so ein Tag, wo eigentlich gar nicht, jedenfalls, was ich nachgesehen habe in Zusammenfassung, und ich konnte es selber nicht ganz sehen, in Zusammenfassung, wo nicht viel passiert ist, wo man aber am Ende als Zuschauer gesagt hat, ach, das ist doch schön. Da ist doch schön ausgegangen.
Ja, Biella nach Canale, 190 Kilometer mit einem sehr welligen Finale. Und da war eine Ausreißergruppe vorne und hinten hat versucht, Broa das Rennen zu kontrollieren für Peter Sagan und auch ein bisschen schwerer zu machen. Man hat gesehen, die sind an diesen beiden Anstiegen in der Mitte drin richtig Tempo gefahren und hinten raus sind dann auch die meisten Sprinter rausgeflogen. Mhm. Ja, und mich persönlich hat es dann gefreut, dass ein Überlebender aus der Spitzengruppe durchgekommen ist, weil die sich hinten einfach verpokert haben.
Ja, total schön. Also, und bei allen Argumenten, die man ja auch sonst gerne mal hört, gegen Funk und so weiter, man sieht irgendwie mit ein bisschen Glück und Herz in der Hand und auch immer noch, wie ich finde, das Einzige, was ich sehr irritierend finde, ist den Helm, den er aufhatte, den ich wirklich, der war in meiner Wahrnehmung irgendwie aus den 90ern hat er den aus dem Schrank geholt. Es klappt doch noch, dass Ausreißer an so einem Tag irgendwie was machen. Und war jetzt eine Etappe, wo wir auch, glaube ich, vorher gesagt haben, das wird mit Sicherheit eine Sprintetappe. Also von dem letzten Hügel bis ins Ziel ist die Strecke lang genug. Da passiert nichts groß. Insofern schöne Sache. Also rundrum glücklich für Taco van der Horn von Intermarché, Wanty Gobert, keine Ahnung.
Intermarché, Wanty Gobert.
Ah, okay.
Und man muss ja sagen, sie waren die einzige Mannschaft in der World Tour noch ohne Saisonsieg und dann haben sie gleich so ein Ding abgeschossen.
Hm. Ja, und ist jetzt auch nicht so, dass der dass Signore Taco vorher schon irgendwie jetzt besonders aufgefallen wäre durch viele großartige Siege. Ne, also so jemand.
Nee, ich glaube, er wollte sogar zwischendurch schon mal aufhören. Das ist ja eigentlich im Prinzip auch ein Fahrer, der jetzt auf keinem Terrain zur absoluten Weltklasse gehört, sondern eher jemand Kategorie Helfer oder Baroudeur, der es halt über Ausreißergruppen versuchen muss. Aber es war ganz lustig, bei Twitter hat dann jemand geschrieben, er ist der erste Fahrer seit Iban Mayo, der im Zusammenhang mit einem Fast Food etwas in seinem Namen hat.
Sehr schön. Werde ich mal überprüfen. Ich behalte diesen Satz mal im Hinterkopf. Und der was gewonnen.
Es gab mal einen Fahrer, der hieß Bo Hamburger.
Ja, stimmt. An den erinnere ich mich auch noch. Aber da muss es doch noch was geben. Also alleine, wenn ich mir jetzt mal so... Ich denke, die Aussage behalten wir mal im Hinterkopf. Und ich würde darauf wetten, dass wir irgendeinen Fahrer noch... vielleicht gibt es aber auch so Essen, das wir gar nicht kennen. Ne? Also so, keine Ahnung, vielleicht gibt es in irgendwo in Südamerika ein Puccio, der ne, das ist so ein Reisgericht, ne, ein vegetarisches Reisgericht oder so, was wir einfach noch nicht kennen und das da ein ganz riesen Ding ist. Also ich gehe jetzt, du hast mich jetzt damit angefixt, ich gehe jetzt hier die Liste durch und gucke irgendwelche Namen, die mit Essen zu tun haben könnten. Aber ne, oder vielleicht ist ein Großschartner vielleicht noch so ein Käse, ne, ein Tiroler Käse, Bergkäse, den hier auch keiner kennt und ja, ich höre jetzt auf.
Aber um nochmal darauf zurückzukommen, dahinter die Situation mit den Sprintern. Bora Hansgrohe war danach natürlich stinksauer, weil die gesagt haben, keiner hat uns geholfen und haben da voll ihr Unverständnis für geäußert. Kann ich auch nachvollziehen, weil für die anderen ist ja klar, also du musst erstmal die Ausreißer einholen, dann gibt es immer noch eine Chance und so ist von vornherein klar, dass du nur um den zweiten Platz fährst, beziehungsweise sprintest mit deinem Sprinter, war es so gefühlt so ein bisschen das Rennen der anderen Mannschaften. Wir versuchen gegen Peter Sagan zu fahren, statt um den Sieg.
Ja, kann ich einerseits ein bisschen nachvollziehen, diesen Unmut, möchte ich es mal sagen. Andererseits, mein Gott, das ist Radsport, ne? Wenn die anderen keinen Bock haben oder keine Aktien im Portfolio haben, weswegen sie das machen sollen, warum sollen sie sich da anstrengen? Also ich finde manchmal dieses Rumgeschimpfe auf andere Teams und so weiter nicht wirklich erbaulich, um es mal vorsichtig zu sagen. Also Ralf Denk lehnt sich da schon, er hat immer einen Punkt, aber Man muss auch nicht immer, wenn man Pech hat, es auf andere dann schieben. Ne? Also es kann auch mal sagen dann an der Stelle so, ja, ist nicht gut gelaufen. Ne? Zum Beispiel, wenn jetzt so ein Caleb Ewan, der ist an dem Tag mit 14 Minuten Rückstand reingekommen, wenn ich das richtig sehe, ne? Ist schon mal ein komplettes Team, was da rausgefallen ist für die Verfolgung, hätte auch anders laufen können. Und manchmal hat man auch einfach Pech und haben sich nicht alle gegen einen verschworen. Mehr gibt es aber zu der Etappe, glaube ich, dann auch nicht zu sagen. Im Gesamtklassement hat sich nur insofern etwas verändert. Da, wer war es denn? Einer ist doch komplett abgestürzt. Helf mir mal auf die Sprünge.
Jos van Emden beispielsweise.
Nee, Ganna ist doch sozusagen abgestürzt an dem Tag.
Nein, der hat das Trikot verteidigt.
Wo war ich denn jetzt hier? Nee, Quatsch, Ganna ist drin geblieben. Ist denn einfacher, muss doch vom Platz, wer war denn am Tag vorher auf Platz 2? Der, jetzt müssen wir mal hier.
Eduardo Affini.
Genau.
Der hat an dem Tag 114 Positionen verloren, weil er 9 Minuten und ein bisschen Rückstand kassiert
hat. Genau, das war der Unterschied. Ich habe die ganze Zeit gesucht, jetzt wer ist denn da so, weil alle sind einen Platz aufgerückt, beziehungsweise 4 Plätze aufgerückt. Ab Gianni Moscon. Genau, aber Ganna vor Tobias Voss, vor Remke Evenepoel, der jetzt immerhin schon auf dem Podium steht. An diesem Tag.
Ja, und vielleicht auch ganz interessant, so dieses Rennen um das Bergtrikot findet so in der breiten Öffentlichkeit, hätte ich fast gesagt, nicht statt, aber ist so ein bisschen so ein Randaspekt, immer nur auf den ersten Etappen. Ich finde es immer ganz spannend, also diese Wildcard-Teams, Eolo Cometa, Androni oder auch Bardiani, die kämpfen halt wie die Verrückten darum. Mhm. Und so an den ersten 3 Tagen hat sich dann Vincenzo Albanese von Eolo Cometa das Bergtrikot geholt, weil er jede Bergkuppe so gefahren hat, als wäre es sein letzter Sprint im Leben.
Ja, das stimmt. Kommen wir zur nächsten Etappe und das ist die von gestern und da ging hier bei uns im internen Chat schon, brach schon die Hölle los und Chris kam aus der Versenkung heraus und äußerte sich, es war die Etappe von Piacenza nach Sestola, sollte die ersten Hügel beinhalten, Berge, Hügel, wie auch immer. Man könnte es schon, also von einer Bergankunft zu sprechen, möchte ich mich fast noch ein bisschen gegen wehren. Aber es war so, dass wir, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne oder vielleicht auch gerne es so hätte, dass wir gesagt haben, da kann man zumindest schon mal, da kann schon was passieren, muss aber nicht. Und Ich habe ja immer bei solchen Etappen oder bei solchen Grand Touren grundsätzlich so die Angst, dass man Erwartungen hat an der Etappe und die werden nicht erfüllt, weil dann doch alle stillhalten. Und wenn ich mit dieser Erwartungshaltung in die Etappe reingegangen wäre, dann wäre ich definitiv nicht enttäuscht gewesen. Weil als du zu mir meintest, du mir geschickt hast, ab Kilometer 10 vor Ziel gucken, lohnt sich auf jeden Fall. Kann ich sagen, wenn der Thomas euch sowas sagt, dann ist das nie gelogen.
Ja, also das waren insgesamt 187 Kilometer die Etappe und ich persönlich hätte auch gedacht, ja, das ist so ein erstes kleines Abtasten vielleicht, aber was das Ganze so den Schwierigkeitsgrad nochmal verdoppelt hat, ist im Prinzip das Wetter gewesen. Also es hat den ganzen Tag geregnet, ganz schlechtes Wetter und das hat den Fahrern enorm zugesetzt, das hat man gesehen. Da war eine große Ausreißergruppe weggefahren, glaube 24, 25 Fahrer, ja, die sich dann am Ende gegenseitig zerlegt haben. Das war das Rennen um den Tagessieg. Und hinten bei den Favoriten ja, wurde auch ordentlich ausgesiebt dann.
Es war im Prinzip so, dass wieder dieses typische zwei Rennen im Rennen, ne? Also von Ausreißer weg rumgegurkt, ne? Und davon hat dann auch, kann man ja jetzt schon vielleicht vorweggreifen, manche mögen es schon mitbekommen haben, einer gewonnen. Es war dann aber so 10 Kilometer vom Ziel auf einmal, ich dachte zu dem Zeitpunkt noch, okay, die sind jetzt alle so ein bisschen beieinander, also namentlich jetzt mal zu nennen, Bernal, Evenepoel, Yates, Bardet, Landa, Vlasov, ersetzen Sie bitte hier alle, die ich vergessen habe. Und auf einmal dachte sich Michele Landa von Bahrain, ich fahre jetzt mal los. Und das kam für mich schon ein bisschen überraschend, weil, wie du sagst, gerade bei dem Wetter dachte ich, okay, an dem Tag jetzt vielleicht mehr Pulver verschleudern als nötig. Weiß nicht, ob das passieren wird. Aber Landa war wohl gut in Form, hatte sich auch in den letzten Tagen so ein bisschen Rückstand eingehandelt. Aber dass er jetzt schon diesen Rückstand irgendwie korrigieren möchte, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, der muss dazu noch sagen, der erste der Favoriten oder erweiterte Favoriten, der attackiert hat, war Giulio Ciccone wieder, wie schon am Vortag.
Achso, das habe ich nicht mitbekommen.
Hat es im Prinzip ganz schlau gemacht, hatte dann einen kleinen Vorsprung schon rausgefahren und konnte dann zu den anderen, mit den anderen, die dann aufgeschlossen haben, mitfahren. Aber Landa, wie du es ansprichst, ja, fand ich jetzt im Verlauf der Etappe nicht so überraschend, dass er da attackiert hat, weil seine Mannschaft hat auch schon im Vorhinein viel gearbeitet und an so einem Tag, klar, warum sollst du es da nicht mal probieren? Also so, wenn es regnet und es kalt ist, da kann es immer sein, dass einer einen ganz schlechten Tag hat. Und so war es ja auch. Also ganz rausgefallen aus der Gesamtwertung ist im Prinzip einer. Das war nämlich der große Verlierer Joao Almeida an dem Tag. Ja. Und der König Quickstep, der schon recht früh da abreißen lassen musste. Ich persönlich glaube, dass er einfach so einen sogenannten Jour sans hatte. Also einen Tag, an dem mal so gar nichts geht. Und das war halt genau die Intention von Landa, so jemanden zu erwischen an so einem Tag und den aus der Gesamtwertung zu eliminieren und natürlich auch, um einfach mal so die Verhältnisse abzustecken, zu gucken, wer ist wie gut drauf.
Ja, stimmt, also Ciccone hatte ich komplett vergessen, aber ich weiß noch, Jens Vogt hat ja auch in der Übertragung immer gesagt, der sieht doch aus, als würde er gar nicht richtig Gas geben, als würde er nicht alles reinlegen und sein Herz in die Hand nehmen. Naja, vielleicht war das doch gar nicht so, dass er unbedingt an dem Tag jetzt das Ding gewinnen wollte, sondern sich einfach ein bisschen Vorsprung verschaffen, dass er nicht irgendwie auf Attacken reagieren muss, sondern das Ganze zwar auf hohem Niveau, aber dann doch selbstgesteuert mitfahren kann, ne? Und deswegen mit dieser Gruppe einkommt. Also er sich sozusagen das Heil in der Flucht erstmal, aber nicht alles reinlegen. Ja, Almeida ist jetzt so ein klassischer Kandidat für ein Bergtrikot oder für Etappen, ne? Also den hat es dann zerrissen und wie du schon sagst, Landa jetzt klassisch einen Mitbewerber ums rosa Trikot eliminiert und also ich habe mich sehr gefreut für Michel Landa. Hatte ich den nicht sogar auf der Liste hier für mein Herz? Nee, doch.
Genau, Landa. Ja, ich habe ja auch gesagt.
Ja, wir beide. Ja, stimmt.
Es ist einer, dem man mal so einen Grand Tour-Sieg gönnen würde und es ist jetzt eine gute Gelegenheit für ihn. Aber wie gesagt, Landa ist halt Landa. Da passiert in der Regel immer irgendwas. Und wenn der nicht über den Zielstrich in Mailand gefahren ist, davor sollte man das auch noch nicht glauben, dass der vielleicht da ganz vorne landet.
Aber immer noch besser jetzt, dass es jetzt mal klappt, dass ihm das gelungen ist, als dass es ihm nicht gelungen ist. Also ich bin ja schon bescheiden.
Auf jeden Fall macht die Mannschaft einen sehr guten Eindruck. Die waren für mich auf der Etappe die stärksten mit Peo Bilbao, mit Caruso, mit Mohoric. Also die haben ein ganz starkes Team eben da zusammengestellt für die Berge vor allem. Das stimmt dann doch optimistisch. Und ja, so weitere Erkenntnisse waren dann ja, dass da Bernal, Yukasi und auch Blasov noch mitspringen konnten, mitfahren konnten. Ja, was mich so ein bisschen überrascht hat, war, dass ein Simon Yates dann in der hinteren Gruppe, die dann 11 Sekunden Rückstand hatte auf Bernal, Landa und Co., dass der da nicht mitfahren konnte, weil das war für mich ein Tag, der war prädestiniert für ihn.
Ich glaube ja, diese alte Weisheit oder die alte Herangehensweise, sei nicht in einer Grand Tour zu früh fit. Ich glaube, dass es bei jetzt, vor allen Dingen durch diese alte Erfahrung beim Giro, die er immer vor Jahren gemacht hat, ich glaube, dass das hängt ihm in den Knochen. Und ich glaube, dass den sollte man nicht zu früh abschreiben. Für
Ja,
mich.
aber mit Hinblick darauf, dass er bei der Tour auf die Alps schon in so einer Bombenform war, war das dann doch, fand ich sehr überraschend, dass er da nicht mitfahren konnte. Und ich persönlich denke, dass das Wetter das Ergebnis so ein bisschen verzerrt hat, dass er so einer war, na, dem solche Bedingungen vielleicht nicht ganz so gut liegen. Und deshalb hat er an dem Tag ein paar Probleme gehabt.
Okay, ja, das auch völlig nachvollziehbar,
Und
fällt mir
so ein
hier.
kurzer Hügel, das waren jetzt, glaube ich, 3 Kilometer oder so, die es da mit 9% raufging, ist natürlich nochmal was ganz anderes als ein richtiger Pass im Hochgebirge.
Weitere Erkenntnis für mich: Bernal und Evenepoel, also unsere zwei, wie soll man sagen, sag mal, schönen Vergleich, unsere zwei Unbekannten in der Milchmädchenrechnung. Nach wie vor, also Bernal hat sich hinterher sehr gut, sehr geäußert, sehr positiv geäußert über seine Erkrankung. Also Rücken, gar keine Probleme, konnte das umsetzen, was er sich vorgestellt hat und so weiter. Für mich so ein ganz kleines bisschen neben Landa der Sieger des Tages. Und Evenepoel genauso, ne? Also hat diese zweite oder diese Gruppe mit Yates, dann Yates, Bardet und so weiter, Dan Martin angeführt und auch nur 11 Sekunden verloren an dem Tag auf, ich sag jetzt mal, auf dem Bernal zum Beispiel. Also auch alles gut gelaufen.
Ja, die sind beide fit, das sieht man. Und bei Bernal war ja die große Frage, ob da der Rücken hält. Und wenn er das so durchstehen kann, dann ist er auf jeden Fall einer mit den ganzen großen Bergen, die noch kommen, den es da zu schlagen gilt. Und Remco Evenepoel, glaube ich, ich hätte ihn vielleicht sogar noch ein bisschen stärker erwartet, aber ich glaube nicht, dass man ihn jetzt in der Grand Tour so Sachen sieht, wie beispielsweise bei der Polenrundfahrt, wo er dann einfach sie vor 70 Kilometer vor Ziel losfährt und ähnlich wie Chris Froome allen Grund und Boden fährt. Aber wenn er so den Schaden auf den Bergetappen einigermaßen in Grenzen halten kann, ist er natürlich einer, der im letzten Zeitfahren das Ganze noch von hinten aufrollen kann.
Und ich glaube, überraschenderweise oder etwas, was wir die ganze schon mehrfach diese Saison angesprochen haben, vielleicht hat man ihn da von der König Quickstep auch ein bisschen mehr an die kurze Leine genommen. Dass man ihm gesagt hat, pass mal auf, wir haben wenig Erfahrung für die 3 Wochen. Wenn du bei einer Polenrundfahrt, wo es jetzt auch nicht um so viel geht, oder was war das bei Rennen in Polen? War es die Polenrundfahrt oder weiß ich nicht
Und
mehr?
Rundfahrt, ja.
Genau, ne? Wenn du dann so eine Aktion machst, schön und gut, ne? Wenn das dann am Ende auch nicht gut ausgeht, mein Gott, geschenkt. Aber beim Giro darf sowas nicht falsch ausgehen. Und deswegen hat man ihn vielleicht ein bisschen an die kurze Leine genommen und ja, die Bremsklötze so ein bisschen näher ans Rad hinten geschraubt, ne? Dass das so ein bisschen eingebremst wird. Würde ich jetzt für nicht dumm halten, dass man sagt, okay, warte mal erstmal ab. In der letzten Woche, da kriegst du von uns Feuer frei, da kriegst du freie Fahrt und da kannst du dann auch so eine Aktion mal starten oder zumindest, wenn du, dann hast du vielleicht noch die Körner, die andere nicht mehr haben. Und das wäre sehr, sehr clever. Bin ich gespannt, ob sich das am Ende des Tages bestätigen wird. Ja, Bernal unterschreibe ich so, wie du es gesagt hast, Evenepoel auch. Alles
Ja,
gut.
wenn man mal so guckt, diese erste Favoritengruppe kommt mit einem Rückstand von 1 Minute 37 rein und dann dahinter dieses zweite Favoritengrüppchen 11 Sekunden Rückstand auf diese Bernal-Gruppe, also auf die erste Favoritengruppe. Und dann gab es noch eine weitere Gruppe von den Favoriten, Rückstand 2 Minuten 11, was sind das, 23, 33, 34 Sekunden, gut, Rückstand auf die Bernal-Gruppe mit Nibali, mit Sivakov, mit Emanuel Buchmann mit Pod zu Vivo beispielsweise, die haben ein bisschen mehr Zeit verloren. Aber es sind tendenziell, finde ich, so Fahrer, Nibali, Sivakov, Buchmann, denen solche explosiven Berge nicht so sehr liegen. Und ja, aber man muss halt sagen, aus Sicht von Emanuel Buchmann und Bora Hansgrohe ist es vielleicht schon ein bisschen viel Zeit, die man in der ersten Woche so liegen lässt.
Ja. Das kann sich, also entweder, ne, ich wiederhole mich, entweder so eine Taktik, okay, wir warten auf die letzte Woche, aber 2 Minuten 30 jetzt auf, ich gehe mal darüber, haben wir schon gesagt, wer gewonnen hat? Dombrowski hat gewonnen.
Genau, ja, aber das ist ja nicht der Referenzpunkt. Der Referenzpunkt in der Gesamtwertung ist Alexander Blasow auf Platz 7.
Ja, ja. Nee, ich wollte nur, wir wollten, zumindest um der Chronistenpflicht nachzukommen, noch erwähnen, wer gewonnen hat die Etappe. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. 2 Minuten 29 jetzt auf, der ja auch nicht der Referenzpunkt ist, Alessandro De Marchi, der ins rosa Trikot geschlüpft ist. Aber du sagst es richtig, ne? Also Blasow mit 1,24, da liegt er also schon ein, hat er eine gute Minute, eine sehr gute Minute verloren. Und Also es ist noch nicht sein Terrain, da kann noch
nach was kommen. Meiner Meinung nach ist es ja so, wie ich es rausgehört habe aus den ganzen Interviews, die von der Mannschaft kommen, man hat jetzt alles so aufgebaut, dass er in der dritten Woche topfit ist. Aber jetzt kommen ja, in der ersten Woche haben wir jetzt, gucken wir auch nochmal voraus, da gibt es ja noch die ein oder andere schwere Etappe und da sollte er sich nicht mehr zu viel Rückstand einfangen. Ich kann das verstehen und glaube auch, dass er in der dritten Woche von seinen Fähigkeiten her mit den langen Pässen einer der Besten sein wird. Aber da muss man jetzt versuchen, so ein bisschen den Rückstand zu limitieren. Aber wie gesagt, ist halt noch nichts größer verloren.
Nee, also ich würde da die Flinte auch noch nicht ins Korn werfen. Aber ich würde mit dem Durchladen der Flinte, um in diesem Bild zu bleiben, auch nicht mehr allzu lange warten. Ne? Also zumindestens.
Ich verstehe halt auch die Taktik bei dem Team teilweise nicht, weil man setzt auf der einen Seite mit Peter Sagan so ein bisschen auf so eine Lame Duck, würde man in der Politik sagen. Das ist jemand, der wahrscheinlich im nächsten Jahr, lehne mich da mal ein bisschen aus dem Fenster, nicht mehr in der Mannschaft sein wird. Mit Buchmann hat man gerade den Vertrag verlängert und auf der Etappe, wo keiner mit Bora fahren wollte, hat man da einige Helfer von Emanuel Buchmann schon so in Anspruch genommen, dass die da auch ein bisschen verschlissen wurden und das war für mich so vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar.
Nee, macht wenig Sinn. Ja, bin ich, unterschreibe ich dir auch so.
Und eine andere Mannschaft, die an dem Tag ja sich auch aus der mit ihren Klassements Ambitionen verabschiedet hat, ist das Team Jumbo Visma, weil George Bennett an dem Tag ja 3:06 Rückstand kassiert hat auf den Sieger. Das war auf die Bernal-Gruppe so ein bisschen mehr als 1,5 Minuten.
Ja, das wird auch jetzt ein Etappenjäger, sag ich mal vorsichtig. Das wird nicht mehr.
Ja, aber um nochmal zurückzukommen, vielleicht auf die auf diese Ausreißergruppe.
Ach so, ja.
Und auf die Gesamtwertung auch. Wie du schon gesagt hast, Joe Dombrowski hat gewonnen am Ende knapp, hat er sich durchgesetzt aus der Ausreißergruppe. Gilt ja als herausragender Bergfahrer auch, von daher war das nicht so überraschend. Aber ich gönn's eigentlich kaum einen anderen Fahrer so sehr, wie De Marchi das rosa Trikot zu holen. Ich finde, das passt so perfekt zur Geschichte oder zur Geschichte, die dieser Giro erzählen soll. Italienischer Fahrer, altgedient, in einer Mannschaft, die auch dieses Trikot auf Biegen und Brechen meines Ansinns nach verteidigen wird, Israel Startup Nation, weil für die ist das ein Riesending. Und De Marchi, ja, also dem gönne ich das so richtig, das ist so ein bisschen der italienische Jens Vogt, der, was weiß ich, wie oft mit seinen 34 Jahren in irgendwelchen Ausreißergruppen war, hat, glaube ich, auch mal eine Tour-Etappe gewonnen, wenn ich mich nicht irre.
Zumindest. Ich guck mal mehr her. Vuelta España, 3 Stück.
3 Vuelta-Etappen, dann war es bei Dauphiné, wo er mal eine Etappe geholt hat. Aber ist so ein klassischer Fahrerkategorie, Jens Vogt, Thomas Vöckler, also so ein Baroudeur, der jetzt einfach mal dafür belohnt wird und sonst oft als Helfer auch nur tätig ist und für dieses Schuften dann, dass da mal einer so einen Preis gewinnt oder so eine Belohnung auch bekommt, das finde ich sehr, sehr gut.
Ergänzend noch, in den letzten Tagen gab es ja in Deutschland auch so ein bisschen leise Kritik, Unverständnis wurde geäußert von Rick Zabel, das Israel Startup Nations ihn und Greipel ausgebotet hat für den Giro, um es ein bisschen drastisch auszudrücken, vielleicht als er oder andere Worte zu benutzen, die er genutzt hat. Da sollte irgendjemand von der Teamleitung sich das auch wirklich, also sollte es jemand aus dem Teamleitung geben, dem das so wichtig ist, darauf zu reagieren, dann wäre jetzt ein Zeitpunkt, wo man sagen könnte, okay, ihr hättet uns jetzt nicht geholfen, das Trikot da weiter zu, oder ihr hättet uns wahrscheinlich helfen wollen, das Trikot zu verteidigen, aber mit anderen Leuten können wir das besser. Und insofern aus der Perspektive auch vieles richtig gemacht.
Ja, auf der anderen Seite haben sie natürlich mit Dan Martin einen Gesamtklassementfahrer und sie haben, es gibt natürlich beim Giro so einige Etappen, die ein bisschen schwerer sind und vielleicht für diese Flachsprinter auch nicht so geeignet sind. Und da haben sie ja jetzt mit Patrick Bevin und auch mit einem David Cimolai schon zwei recht gute Leute, die da am Ende noch gut sprinten können. Und da wären dann so ein Zabel und einen Greipel noch dazu, wäre vielleicht ein bisschen zu viel an Sprintern.
Mhm. Ja, also selbst wenn man jetzt aus deutscher Perspektive sagen würde, okay, wirklich in der Tat schade, aus Teamperspektive durchaus nachvollziehbar. Du sagtest Alexandre Demarchi dementsprechend im rosa Trikot. Joe Dombrowski hat sich auf auf Platz 2 katapultiert. Und der erste der wirklichen Favoriten ist dann auf Platz 7 vom Team Astana, Vlasov vor Evenepoel auf Platz 8. Ja, und dann so weiter und so fort. Bernal auf 11, Landa auf 15, 16 mehr Yates und so weiter und so fort. Vielleicht mal kurz, gepunktetes Trikot im Moment noch einigermaßen uninteressant. Tim Merlier, Bergtrikot. Joe Dombrowski hat sich das durch diese Etappe dann auch direkt mal einverleibt. Attila Falter, Fahrer, der mir noch relativ unbekannt, noch nie gehört, um ehrlich zu sein, auf Platz 1 der Jugendwertung und Bahrain damit auch auf Platz 1 katapultiert von der Mannschaftswertung. Würde ich sagen, gehen wir über zum Vorausschautag. Also wie laufen die nächsten Tage? Wie läuft der Tag heute? Heute, wir zeichnen am Mittwochmorgen auf. Wir haben geplant für Sonntag die nächste Aufzeichnung, deswegen werden wir diese Tage mal so kurz anreißen, behaupte ich einfach mal.
Ja, heute, wenn man guckt, ist eine Etappe von Modena nach Cattolica, 177 Kilometer. Im Prinzip ist das Profil tellerflach und man sieht auf der Karte ja auch, dass die also von Modena nach Cattolica einfach nur geradeaus fahren. Also da gibt es kaum mal eine Kurve irgendwie in der Strecke. Und ja, ich rechne da fest mit einem Sprint. Das Einzige, was passieren könnte, ich habe mir das auch schon so ein bisschen bei Windfinder angeguckt, dass da eventuell Richtung Meer, die fahren da auch an Rimini, ist vielen vielleicht ein Begriff vorbei, ein bisschen Wind sein könnte. Also ja, aber das ist, wenn denn, ja, so 15 bis 20 km/h Schiebekante. Ich glaube nicht, dass da großartig was passiert.
Nee, also da sind wir völlig einer Meinung, da passiert heute gar nichts. Das wird ein Ausruhtag. Also Ausruhtage klingt jetzt auch blöd, aber insbesondere...
Was für die Sprinter.
Ja, es wird was für die Sprinter, sehr schön.
Das Einzige, was ein bisschen kompliziert ist, ist also diese Anfahrt im Finale drin, wo man dann auf den letzten 2 Kilometern noch einige schärfere Kurven hat.
Also denkst du, dass Gaviria heute noch morgen nochmal beim Frühstück daran erinnert, dass er immer rechts rausfährt und dass dabei diverse Blicke zu Anfahrern schicken wird? Das Mittwoch, Donnerstag wird es dann so eine Etappe, wo ich auch sage, vielleicht landet die zweite.
Ja, was ist das dann? Am Donnerstag, also ja, am Feiertag, ist eine Etappe über 160 Kilometer von Grotte di Frassasi nach Ascoli Piceno San Giacomo. Ist eine Bergankunft und zum Schluss geht es da nochmal recht happig bergauf und zwischendrin ist auch ein ordentlicher Brocken drin. Mhm. Also ich rechne damit schon, dass da die Favoriten sich nochmal so antesten. Der Berg zum Schluss sind gut 15,5 Kilometer und 6% im Schnitt und diese letzten 5 Kilometer fast 8% im Schnitt. Also da wird es schon den einen oder anderen Abstand mit Sicherheit nochmal geben.
Ich kann dir sagen, wer gewinnt an dem Tag. Ich hab heute Morgen im Kaffeesatz schon geguckt. Das ist relativ einfach, auch wenn es eine sehr romantische Sicht auf die Dinge ist. Vincenzo Nibali schießt an dem Tag die Etappe ab. Und zwar wird er bei der, also ne, es wird sich nicht viel tun, es setzt sich eine große Gruppe mit allen wichtigen Menschen, also die Sprinter werden bei dem Berg in der Mitte, Sprinter und so weiter, das Fußvolk sozusagen wird abgehangen. Es wird sich eine Gruppe mit, ich sag mal, 30 bis 40 Fahrern absetzen auf diesem Anstieg. Bei der langen Abfahrt wird Nibali sich nochmal absetzen mit 4, 5 guten Abfahrern und wird dann hinten und wird zwischendurch noch an Bernal und Yates und wer ist der dritte im Bunde? Also vor allen Dingen Bernal, Yates und Landa wird darüber raunen. Ich mache nur Etappensiege, ich gehe nicht auf die Gesamtwertung. Die sind bereit, das zu glauben und dann schießt er hinten raus das Ding ab.
Ja, das ist, finde ich, eine sehr träumerische Vorstellung. Also,
ja. Das ist sehr schön ausgedrückt, so sagt er immer, du Idiot. Naja, aber wer weiß.
Ich glaube eher, an dem Tag wird es so sein, so Leute wie Landa oder auch Bernal werden tendenziell eher versuchen, weil sie gesehen haben, dass da so Fahrer wie Buchmann, Nibali gewisse Schwierigkeiten in der ersten Woche haben oder auch Yates vielleicht versuchen, da noch ein bisschen Zeit rauszuholen. Und bei Nibali muss man ja sagen, der fährt eigentlich ein super Rennen. Man darf nicht vergessen, der ist mit einem gebrochenen Handgelenk unterwegs. Mhm.
Ja, eben. Das wird schon. Vertrau mir. Da bin ich ganz... Natürlich wird es hinterher anders kommen, aber ich möchte mir so romantische Vorstellungen bewahren. Freitag, der Tag nach dem Feiertag, für viele wahrscheinlich auch ein Brückentag.
Freitag der 14. zum Glück.
Notaresco nach Termoli. Ich denke, wir werden eine Wiederholung der Ereignisse vom Mittwoch sehen.
Ja, es sind 181 Kilometer, relativ flach. Wenn ich das so richtig sehe, Sprint-Etappe auf dem Papier. Das Einzige, wie gesagt, was da wieder sein könnte, man fährt den ganzen Tag am Meer entlang, am offenen Meer, an Pescara da vorbei die Ecke. Das könnte eventuell was mit Wind sein, aber sieht man tendenziell beim Giro eher selten. Von daher rechne ich jetzt mal mit einem Sprintertag.
Ja, da bin ich auch sehr stark, also die Meinung teile ich. Das war der Freitag. Kommen wir zum Samstag. Interessanter Tag. Es wiederholt sich der Donnerstag. Nibali raunt rüber. Also von der Etappe her ein bisschen ähnlich, ne? Nur mit dem Unterschied, dass der mittlere Berg schwerer ist und der Anstieg hinten deutlich kürzer und knackiger.
Ja, also es ist eine Etappe 170 Kilometer von Foggia nach Guardia San Framondi. Hinten raus, wie du schon richtig sagst, nochmal ja, mit so einem kleinen Anstieg, also in der mittleren, dieser Bocca della Selva, der ist recht lang, aber von da ist halt noch ja, ziemlich weit, 50 Kilometer bis ins Ziel mit so einem Flachstück zwischendrin. Könnte man mal die Mannschaft einspannen und dieser Schlussanstieg, das sind, wenn ich es richtig sehe, gut 3 Kilometer.
Ja.
Mit was sind das im Schnitt? Boah, ich schätze mal 6-7%.
Nee, nicht ganz, auch mal. Nicht ganz so viel. Also das letzte Stück hinten raus, also die letzten 500 Meter sind gerade nur noch 4%, zwischendurch mal 11%. Also es ist auch so unrhythmisch ein bisschen. Ne? Also da, ich könnte mir vorstellen, ne, früher ein Valverde-Anstieg.
Genau, so ein Valverde-Anstieg, was man beim Giro dann bei dem Teilnehmerfeld eigentlich auf Simon Yates rechnen könnte. Mhm. Aber da muss man mal sehen, wie der sich jetzt entwickelt.
Ja. Könnte so ein Tag sein, wo sich Simon jetzt aus einer größeren Gruppe raussprintet, um sich ein paar Bonussekunden zu sichern. Was mit Sicherheit auch kein dummer Gedanke wäre. Sonntag geht es dann, ich will nicht sagen grob hügelig zur Sache, aber auch so ein Tag, also ich tippe Sonntag auf Ausreißer. Weil für die Profis sind alles Profis. Für die Fevs ist es nicht so richtig schwer genug. Und so um den Tag irgendwie so komplett verstreichen zu lassen, reicht es auch nicht. Deswegen würde ich darauf tippen, dass das einen Ausreißer macht an dem Tag.
Ja, ich sag mal so, das ist eine knallharte Bergetappe. Also wenn es auch nur Mittelgebirge ist, also so würde man vielleicht sagen, bei uns eine Schwarzwald-Etappe, vielleicht ein bisschen höher gelegen. Insgesamt sind es 158 Kilometer, Castel di Sangro, Campo Felice, Rocco di Cambio. Rocca di Cambio, das ist, glaube ich, sogar diese Ankunft, wo es oben raus noch, wenn ich nicht irre, dieses Schotterstück gibt.
Also auf der, okay, hier ist das so, genau ab Kilometer, also die letzten anderthalb Kilometer.
Das ist genau,
ein bisschen und dieser komisch dargestellt.
Dieser Schlussanstieg nach Campo Felice, das sind rund 6 Kilometer mit, oder 7 Kilometer fast, mit 6% nur. Aber wie gesagt, oben raus diese Schotterrampe ist halt sehr schwer zu befahren, denke ich. Also da kommt es auch so ein bisschen aufs Material dann vielleicht an. Aber ich glaube schon, dass man an dem Tag, nach dem Tag, so ein richtig gutes Bild vom Gesamtklassement haben und da einige noch mehr Zeit verlieren werden.
Ist ja auch so, dass danach die Etappe am Montag eine relativ langweilig ist das falsche Wort für eine Giro-Etappe, aber ich sag mal eine weniger anspruchsvolle Etappe ist und dementsprechend, deswegen nehmen wir auch an dem Sonntag übrigens auf, und dann Ruhetag ist, ne, also gegen meine Theorie spreche natürlich, dass danach erstmal im Prinzip für die Fives 2 Ruhetage hintereinander sind. Das heißt, man könnte da schon ein bisschen was wagen. Ja, hat mich auch gerade ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass das 3.500 Höhenmeter sind. Das sieht jetzt auf dem, klar, es geht immer rauf und runter, aber ich dachte, die Anstiege wären nicht so hoch, da hat die Perspektive mich wohl ein bisschen getäuscht.
Ja, doch, das geht, also man hat ja keinen flachen Meter im Prinzip an dem Tag.
Ja, aber das sind auch nicht so lange Anstiege, ne? 6, ja. Ich glaube, ich habe mich einfach geirrt. Das muss man auch mal sagen, muss man auch sagen können. Genau, Sonntag ist die Aufnahme geplant, deswegen machen wir an dem Punkt die Zäsur und sagen, wir sprechen uns Sonntag und werden euch dann das mal alles zusammenfassen. Montag, wie gesagt, kann man schon mal vorausschauen, nicht das Allerspannendste an Etappe, was man sich so vorstellen kann. Das war die Vorausschau. Haben wir, glaube ich, nur noch den Punkt Sonstiges auf dem Plan, oder?
Mhm.
Ja. Und das ist, hält sich halt auch in Grenzen, weil außer Giro und alles, was da passiert, ist nicht viel. Habe mich gestern auch mit jemandem unterhalten über das Thema, was du beim letzten Mal aufgebracht hast. Sagan, Movistar, Canyon-Räder nach Deutschland, zu Bora, Specialized, ne, und so weiter. Und der Baustein Sam Bennett kehrt zurück zu Bora. Könnte ja auch ein interessanter Aspekt des Ganzen sein.
Ja, mit Sicherheit. Also Sam Bennett jetzt bei The König Quickstep, vielleicht aufgrund seines Jahressalärs jemand, der nicht unbedingt noch zu halten ist. Also natürlich würde ihn Patrick Lefevre wahrscheinlich gerne behalten, aber kann sich das wahrscheinlich einfach nicht mehr leisten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, welche Teams kommen so für ihn in Frage? Und da wird jetzt gemunkelt, dass Bora Hansgrohe, Pascal Ackermann abgeben könnte, der in Richtung UAE sich verabschieden könnte und dafür Sam Bennett ins Team zurückgeholt werden könnte.
Und Almeida, das hat mich fast noch mehr überrascht.
Ja, das ist sowas, was Patrick Lefevre wohl offiziell gesagt hat, dass der im nächsten Jahr nicht mehr für die Mannschaft fährt, auch wahrscheinlich, weil man sich den nicht mehr leisten kann. Also ist halt ein bisschen schade bei der Mannschaft, dass die guten Fahrer dann auch immer irgendwo abgeben müssen. Mhm. Aber erstaunlicherweise werden die in der Regel nicht besser bei anderen Teams. Also haben wir schon mal darüber diskutiert, dass es da weniger Ausnahmen nur gibt. Und ja, Almeida ist auch so jemand, der jetzt mit Bora und UAE in Verbindung gebracht wird. Aber ich weiß nicht, ob das so die richtige Strategie ist von Bora, sich da immer bei der König zu bedienen. Vielleicht ist es auch einfach nur, um sozusagen einen Konter auf diese Retourkutsche von Lefevre in Richtung Bora zu setzen.
Und was ich mich aber, also ich finde so eine Aktion, wenn Bennett jetzt zurückkehren würde, das finde ich eigentlich eine coole Sache, weil dann, das würde mir zumindest zeigen, dass sie damals nicht im Bösen irgendwie auseinandergegangen ist.
Auf der anderen Seite muss man dann natürlich mal das Management hinterfragen. Ja. Also wenn du so einen Fahrer gehen lässt und der ist bei einer anderen Mannschaft so gut und ich hole den dann zurück, dann sage ich ja schon, du, ich habe damals einen riesen Fehler gemacht und das ist ja eine Bankrotterklärung.
Ich weiß nicht so genau. Man kann ja, wie lange ist Sam Bennett, ist er jetzt vorletzte, also nicht diese Saison, sondern diese 2020er Saison. War er ja weg, ne? Ist er gegangen, wenn ich das richtig erinnere,
ja,
oder? Man kann natürlich dann immer argumentieren, ja, aber Peter Sagan war einfach der für uns deutlich wichtigere Fahrer im Sinne von Marketing und so weiter und so weiter, blablabla. Die Zeit damals war so, dass wir ihn weggeben mussten. Jetzt ist eine neue Zeit, Umstände haben sich geändert, Sagan möchte nicht mehr hier. Dementsprechend, es tat uns damals furchtbar leid, dass wir ihn haben gehen lassen. Aber jetzt, Sam Bennett gehört zur DNA von Buchanan-Skrull, wir holen ihn zurück. Weißt, was ich meine, ne? Also ich finde, das kann man so sehen, wie du es siehst. Ich finde, es gibt aber auch gute Argumente, an der Stelle zu sagen, die Zeiten haben sich geändert. Was für zwei Jahren richtig ist, ist jetzt falsch. Wir holen ihn zurück. Also ich kann mir das durchaus, ich kann da durchaus Argumente für finden, sagen wir so rum.
Ja, aber so Beziehungen neu aufzunehmen mit der Ex, das ist vielleicht oft nicht so eine gute Idee. Also ist ein ganz interessantes Thema, das wir im Hinterkopf behalten sollten, wenn wir den Chris wieder in der Sendung haben, weil das Sam Bennett ja auch so ein bisschen kennt und würde mal gerne seine Meinung dazu hören. Aber was ich noch sagen will.
Und man muss ja auch sagen, er hat ja schon mal Ralf Denk auch eine Stunde im Gespräch gehabt, ohne auf die Aufnahmetaste zu drücken.
Das stimmt auch, ja. aber was ich dazu noch sagen will, also ich finde so, bei Buchanan-Skrull ist so ein bisschen die Außendarstellung ein bisschen unglücklich. Man formuliert da jedes Jahr riesige Ziele, will in Sachen Grand Tours was machen, will, hat man mal gesagt, das beste Team der World Tour werden, aber dafür holen die viel zu wenig aus dem Kader heraus. Die haben einiges an Potenzial, die haben den Peter Sagan beispielsweise, die haben den Pascal Ackermann, der immer noch keinen Saisonsieg hat, haben den Maximilian Schachmann, den Emanuel Buchmann, aber da kommt einfach zu wenig und wenn so viele Fahrer unter den Erwartungen bleiben, dann kann es nicht nur an den Fahrern liegen.
Ich bin auch ja ein großer Freund davon, erstmal abzuliefern und dann den Mund aufzumachen, bevor man die andere Richtung des Vorgehens wählt. Insofern, ja, bin ich bei dir. Also das ist wirklich kurios. Ich weiß nicht, dieses nach vorne preschen mit den Äußerungen, was das bewirkt, also ob da vielleicht irgendwie eine Strategie auch hintersteckt, die Fahrer so ein bisschen zu kitzeln, herauszufordern, unter Druck zu setzen oder so, ist mir schleierhaft, aber.
Ja, aber wie gesagt, interessant ist ja, dass, wo jetzt diese ganzen Gerüchte kommen mit Sam Bennett beispielsweise und auch Almeida, würde ja theoretisch heißen, dass da einiges am Budget frei wird bei der Mannschaft und das wiederum kann ja nur bedeuten, dass Peter Sagan das Team verlässt.
Wobei ich gar nicht weiß, wie viel das am Budget ausmacht, ne, im Sinne von wie viel, also, ne, wenn Specialized eh den Sagan zahlt. Dann wird ja kein großes Budget frei, wenn Sagan weggeht.
Ne? Ja, aber Ralf Denk wird ja jetzt nicht über Nacht eine Ölquelle in seinem Garten gefunden haben. Von daher wird das sich das Budget auch nicht besonders erhöhen von der Mannschaft, also von den Sponsoren her.
Ich überlege gerade, wie er die Ölquelle gefunden hat. Ob er Wünschelrudelgänger ist oder ob er irgendwie so einen texanischen Ölmogul gefunden hat, der eben einfach mal in den Garten umgräbt. Das ist jetzt meine... I don't know. Vielleicht... keine Ahnung, was er da noch in Hinterhand hat. Vielleicht wird auch das
Wahrheit, was wir schon so spekuliert haben, dass vielleicht Canyon einsteigt und die als Fahrradmarke nochmal mehr in das Team investieren wollen.
Genau, ja. Vielleicht gibt es ja, Canyon war ja auch schon mal titelgebender Sponsor von Teams, ne? Vielleicht wird es dann demnächst das Team Canyon Bora oder Canyon Bora Hansgrohe, Canyon Hansgrohe, who knows, ne? Also... ich bin gespannt. Also vielleicht will Lefebvre auch einfach nur Sand in die Augen der Gegner streuen und einfach nur für Unmut sorgen, Unmut stiften.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, da laufen noch so andere Dinge im Hintergrund mit, vor allem diesen Fahreragenten, die ja vielleicht da versucht, so ein bisschen
klein
zu halten, abzustrafen, mhm. Weil ich glaube, Almeida war, glaube ich, auch so ein Fahrer, der von Jorge Mendes, das ist so ein ganz bekannter Berater aus dem Fußball, vertreten wird von dessen Beraterfirma.
Ich glaube, bei Beratern kann man auch das Wort bekannter durch windiger immer ersetzen, ne? Also Synonym benutzen.
Ist so ein bisschen ein Berufsstand, der so ein bisschen so ein anrüchiges Ansehen, finde ich, hat.
Die Luden des Sports.
Was aber vielleicht, wo die gar nichts dafür können, weil die machen ja letzten Endes auch nur ihren Job so gut, wie es geht und das ist möglichst viel Geld für ihre Klienten und für sich selbst rauszuholen, wie es eigentlich jeder andere Arbeitnehmer auch macht.
Ja, ach, weiß ich jetzt nicht. Ich habe da vielleicht aber auch einen anderen ethischen Anspruch an. Also ich würde jetzt keinen Crack auf dem Grundschulhof verkaufen.
Ja, also. Es muss natürlich immer mit moralischen Prinzipien der
Genau.
von sich selbst und der Gesellschaft einhergehen.
Ich habe mal in einem Hotel gesessen, oder ja, war mal in einem Hotel und da waren, also ich könnte schwören, dass da solche Typen Sportler, Sportleragenten da auch am Start waren. Also so am Nachbartisch sah man so ein paar Typen. Entweder das waren Boxpromoter, die wenigstens noch mit offenem Visier kämpfen, im Sinne, also im Übertragen des Wortes, oder es waren solche Sportagenten. Da waren so manche Gespräche, kann auch einfach die Mafia gewesen sein. Aber ich glaube, die Schnittmenge zwischen Boxpromoter, Mafia und Sport und windigen Agenten ist auch recht groß. Also da wird auch mal genauso wie die Fahrradmarke so und so hingetauscht. Aber bevor ich jetzt irgendwas weiteres sage, was dazu führt, dass ich nächste Woche mit Betonklötzen an den Füßen in den Rhein geschmissen werde, möchte ich das Thema nicht vertiefen. Und würde sagen, ich wünsche uns einen schönen Giro, oder?
Ja.
Genau.
Und ich wollte noch eine Sache.
Entschuldigung,
vielleicht. Es gibt jetzt bei dem Manager-Spiel Pro Cycling Game wieder die Gelegenheit sozusagen, also oder die Funktion, eine Liga zu erstellen. Das habe ich jetzt mal wieder gemacht. Mhm. Und auch für die gibt es so ein extra Manager-Spiel als Unterkategorie noch für den Giro. Da sind jetzt schon zwei Leute dabei. Vielleicht gesellt sich noch der eine oder andere dazu. Ja.
Also da könnt ihr euch auch einfach dann via Twitter bei uns melden oder auf der Facebook-Seite irgendwie eine Nachricht schicken oder per E-Mail oder sonst was. Ich bin da relativ unbedarft, aber der Thomas kann das dann alles irgendwie, wie es sich gehört, bei einem Manager-Spiel managen.
Ja, der Mo und der Joe Strummer, wie sie auf Twitter heißen, sind schon dabei.
Okay, also gesellt euch dazu. Es gibt nichts zu gewinnen, außer und nur das Gesicht zu verlieren. Gut, in diesem Sinne, danke für eure Unterstützung. Das mache ich heute ein bisschen kürzer, weil die Zeit drängt. Und wünsche euch alles einen guten Giro. Passt auf euch auf, bleibt gesund vor allen Dingen. Und wir sprechen uns am Ende dieser Woche. Tschüss.
Tschüss.